Ja, für mich ist es ein Heimkommen, ein Geborgen fühlen, ein Sichersein, ein sicherer Raum, ja, gut aufgehoben.
Man kann hier einfach sein, wie man ist, in einem sicheren Umfeld. Wir nehmen uns an, wie wir sind. Jeder kann sagen, was ihn bedrückt, was ihm am Herzen liegt, und er kann sich öffnen und dadurch auch entwickeln und auf jeden Fall ein Ankommen, ein Heimkommen, ja.
Zu Besuch bei Sandra und Alfred in einem modernen Einfamilienhaus am Stadtrand von Wien in der Nähe der Lobau. Eine ruhige Siedlung, zwei Autos vor der Haustür, gepflegter Garten und freundliche Gesichter.
Na, dann wirst gleich munter werden von dem.
Im Hintergrund zwei Teenagerkinder, die gerade erst aufgestanden und um Höflichkeit bemüht sind. Alles ganz harmonisch. Oder doch nicht?
Ich habe mir gerade gedacht, wenn du sagst, wir können so sein, wie wir sind. Ja, das stimmt. Ja, man kann sich auch zumuten in allem, was da kommt. Und das sind halt nicht nur die feinen Seiten. Ja, manchmal ist das auch nicht so einfach, gleich da gut damit umzugehen und das so anzunehmen. Aber wir wachsen täglich miteinander, vor allem die Kinder waren mir da große, große Lehrmeister. Und ja, wir sind nach wie vor am Üben. Trotzdem denke ich, dass es uns gut gelingt. Ja. Ob man dann immer gleich so reagiert, wie wir uns das wünschen, ist nicht garantiert. Es kommen immer neue Sachen und andere Sachen zum Vorschein, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg.
Das, glaube ich, ist ja auch die große Herausforderung, wenn man so sein kann und wenn man sich öffnet, dass auch die schlechten Tage, die schlechten Situationen ausgelebt werden können, zum Vorschein kommen, dass man damit umgeht, dass wir oder ich als Erwachsener damit umgehe und immer wieder aufs Neue konfrontiert und herausgefordert wird. Und da darf ich mich genauso entwickeln.
Die Hasen.
Die Hasen haben gerade Durst.
Die Familie von Sandra und Alfred lässt sich doch nicht so leicht definieren, wie man auf den ersten Blick den Eindruck haben möchte. Sandra hat zwei Kinder aus ihrer ersten Ehe. Alfred einen erwachsenen Sohn. Und dann wären da noch die Haustiere, die in gewisser Weise auch zur Familie gehören. Damit ist die Familie von Sandra und Alfred kein Einzelfall. Wer ist Teil einer Familie? Wer gehört dazu? Harald Werneck, klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe vom Institut für Psychologie der Entwicklung und Bildung an der Universität Wien.
In der Familienpsychologie konzentrieren wir uns hier auf den emotionalen Moment sozusagen. Also Familie ist da, ja, wo man einander vertraut, wo Nähe da ist, wo man ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl empfindet. Und das ist in letzter Konsequenz sehr, sehr subjektiv. Also da helfen formale Kriterien wenig weiter, auf der psychologischen Ebene wohlgemerkt, nicht? Und da ist es typischerweise auch so, dass wenn man unterschiedliche Familienmitglieder befragt, wen zählst du zu deiner Familie, man ganz unterschiedliche Antworten bekommen kann, nicht? Das ist wirklich hochspannend, also immer wieder auch sehr aufschlussreich, wenn man das im Einzelfall durchspielt, wo man teilweise auch dann von den Geschwistern sogar ganz unterschiedliche Antworten bekommt. Ob dieser jener Großelternteil dazu gezählt wird, dieser jener Onkel, diese Tante, Stiefvater, die diversen Patchwork-Konstellationen, welche Familienmitglieder eben als solche schon gesehen werden oder noch nicht als solche gesehen werden. Im Übrigen auch Haustiere sind interessanterweise immer wieder ein großes Thema, wo Kinder selbstverständlich Haustiere zur Familie dazuzählen.
Ich finde, da haben wir noch ein Pferd, das zur Familie gehört, gell? Mhm. Und sein Ace. Dann haben wir drei Katzen, die zur Familie gehören. Und plus minus fünf Fische, die zur Familie gehören.
Die Antwort liegt also im Auge des Betrachters. Zurück zur Familie von Sandra und Alfred. Die 13-jährige Tochter Lena lässt die Tiere in der Aufzählung der Familienmitglieder aus. Und doch fasst sie den Familienbegriff weiter als ihre Mutter.
Ja, also, dass man halt Mama, Alfred, Nick, dann noch mein Papa, die Samira, der Adam ist mein Stiefbruder, die Jasmin, dann halt noch Oma, andere Oma, Opa, Tante, Onkel, Cousine, Cousins und so. Viele.
Für Lena ist die bunte Familie Normalität. Damit ist sie als Teil einer Patchwork-Familie längst kein Sonderfall mehr. 2020 gab es in Österreich 83.000 Familien mit Stiefeltern-Stiefkind-Beziehungen. Das sind fast 9%. Statistisch erfasst werden die Familien nach Haushalten. Scheidung ist zunächst zwar nicht unbedingt eine willkommene Veränderung der Familiensituation, aber heute wenigstens sozial akzeptiert, so der Psychologe Harald Wernick.
Also in den 70er, 80er Jahren war Scheidung der Eltern definitiv ein Scheitern oder ist so konzipiert worden. Durchaus auch in den Theorien, die wir in der Familienpsychologie kennen. Das hat sich geändert vom Desorganisationsmodell zu einem Reorganisationsmodell. Also es wird einfach umorganisiert. Nicht im Sinn von, ein Modell ist gescheitert und jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir das Beste daraus machen, sondern es ändert sich einfach wieder einmal, wie so oft im Leben, einiges in dem Fall auch an den familiären Konstellationen. Aber das Ziel ist gegebenenfalls Probleme, die Familienmitglieder damit haben, insbesondere natürlich Kinder, Scheidungsfolgen, Trennungsfolgen zu minimieren, aber vielleicht auch durchaus die positiven Aspekte hervorzuheben und auch zu befördern sozusagen. Also was ist ein möglicher Gewinn durch diese Reorganisation?
Meist sind es Kleinigkeiten im Alltag, die langfristig zur Trennung führen können. Scheinbare Nichtigkeiten, in denen mehr drinsteckt, als man auf den ersten Blick oft sehen möchte, erinnert sich Sandra an ihre erste Ehe.
Anfänglich war sie sehr lustig, weil das eben am ersten Blick so aussieht, als wären es organisatorische Dinge, also oder so einfache Sachen wie den Geschirrspüler einräumen oder wie er gewisse Dinge schneidet und wie ich gewisse Dinge schneide. Und da kann man sich jetzt drüber streiten und sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Aber ich dann gesagt habe, ja, woher kommt das eigentlich, dass dir das so wichtig ist? Oder woher kommt das bei mir, dass ich das immer genau so brauche? Also das sind so diese, wo man sagt, ja, es sind so Kleinigkeiten, so Streitereien im Alltag. Aber wenn man sich die Mühe macht, da dahinter zu schauen und sagt, na, warum ist das so? Und wozu brauchst du das so? Ja, dann kann einfach ganz viel Wertvolles dadurch entstehen. Und dann kriegt man halt auch einen ganz anderen Blick auf den Partner.
Doch an diesen Punkt zu gelangen, bedurfte einiges an Reflexion, erinnert sich Sandra zurück an die Trennungsphase. Vor allem wurde sie dem eigenen Anspruch nicht gerecht, wie Familie zu sein hatte. Sandra wollte in ihrer eigenen Familie alles anders machen. Besser als ihre Eltern. Das war der Plan. Und sie scheiterte. Zunächst entwickelte sie einen Groll auf ihre Herkunftsfamilie, darauf, dass man ihr nicht beigebracht hatte, wie Familie richtig funktioniert. Irgendwann wandelte sich dieser Groll in Verständnis, sowohl den eigenen Eltern gegenüber als auch den Teenagerkindern. Fehler passieren. Dazu gehört zum Beispiel, in der Auseinandersetzung mit den eigenen Kindern auch mal laut werden zu dürfen. Sandras Familienbild änderte sich.
Mich hat das einmal eine Therapeutin gefragt, wie ich ihr erzählt habe, wie Familie sein soll und ich in der ersten Ehe auch daran gescheitert bin, weil die Familie nicht die ist, wie mein Weltbild war für Familie. Und ich habe mich gefragt, woher, wann ist das Bild entstanden? Wir haben auch öfter mal darüber geredet und ich glaube einfach, ja, dass es also zum einen, weil manche Dinge mir als Kind nicht so gut getan haben in meiner Familie und ich mir gedacht habe, das Gegenteil müsste das Richtige sein oder so ist es richtig. Und ich denke aber auch, dass es geprägt war von vielen Filmensendungen, ja, wo so diese richtig heile Welt war, ja, wo ich mich erinnern kann, die kleine Farm zum Beispiel, ja, wo ich als Kind gesessen bin und mir gedacht habe, das ist schön, wenn die Mama und der Papa so reagiert, das ist schön. Und dachte mir, ja, so will ich das mal haben. So soll das sein.
Der Anspruch, dass Familie gelingt, ist bei den meisten Menschen hoch. Was auch immer gelingen im Einzelfall bedeuten mag. Christine Geserig ist Soziologin am Österreichischen Institut für Familienforschung. Sie hebt den emotionalen Anspruch als Merkmal der Gegenwart hervor, im Unterschied zum ökonomischen Gelingen der Familie.
Der Anspruch, dass Familie gelingen muss, nämlich auf emotionaler Hinsicht, der ist heute sehr groß. Und das ist ein ziemlich großer Unterschied zu früher, wenn wir eben zum Beispiel auf die vorindustrielle Familie schauen, wo der Partner, die Partnerin ausgewählt wurde, in Hinblick auf, wie groß ist ihre Arbeitsleistung, ich sage es jetzt mal so. Ja? Also kann ich mit der Person eine Familie gut ernähren, aufrechterhalten? Kann ich mit der Person mir vorstellen, dass ich einen Betrieb führe? Was bringt die Person mit an Besitz? Also Stichwort Mitgift. Da waren ökonomische Überlegungen viel, viel stärker ausgeprägt, wenn wir von Heirat sprechen und Heiratsgründen, als heute. Heute steht die Emotion klar im Mittelpunkt. Aber natürlich, wenn Emotion im Mittelpunkt steht und wenn wir alles andere selbst abdecken können, also wenn zum Beispiel Frauen sagen, naja, für meinen Lebensunterhalt kann ich schon selbst sorgen, aber ich suche mir jetzt einen Partner, der wirklich zu mir passt, mit dem ich emotional gut klarkomme, den ich wirklich liebe, dann ist das natürlich ein total großer Anspruch, den wir da haben und der auch nicht immer erfüllt werden kann. Und je größer die Ansprüche sind, desto eher kann das auch scheitern.
Christine Geserik betont, dass die Soziologie eine Generationendifferenzierung impliziert, wenn von Familie gesprochen wird.
Also manche sagen, Familie ist eben dort nur, wo Kinder sind und ein Paar ohne Kinder, das ist noch keine Familie. Das ist eine Definition. Dann gibt es eine etwas weitere Definition, wo man sagt, Familie ist überall dort, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Da steht also das Solidaritätsgefühl im Vordergrund. Es muss nicht unbedingt eine biologische Verwandtschaft vorliegen. Man kennt es ja auch, wenn man sagt, so, die gehört für uns zur Familie. Das ist vielleicht eine ganz liebe Freundin und man sagt, die ist uns so vertraut, wir unterstützen uns in Notlagen. Die ist für uns wie Familie oder der ist für uns wie Familie.
Entscheidend ist ein Gefühl der Vertrautheit. Und diese Vertrautheit ist im familiären Zusammenleben besonders groß. In der Familie bewegen wir uns im Regelfall ungezwungener, ja unzensuriert. Wir müssen uns nicht so zusammenreißen wie im Beruf oder in anderen sozialen Settings. Dadurch steigt in Familien auch das Konfliktpotenzial in einem Alltag, der eben nicht immer reibungslos verlaufen kann, so Sandra, Mutter in einer Patchwork-Familie.
Ja, ich denke, das macht einfach den Unterschied, weil durch dieses enge und ständige Zusammensein kriegt man halt wirklich, also alles und das Tiefste vom Tiefsten von einem Menschen mit und raus. Ich kenne das nur von der Familie, sich da so voll und ganz zu zeigen und zu öffnen mit allen Stärken und Schwächen und ja, dass man halt einfach alle Seiten kennt. Und das ist auch ein gewisses Gefühl von ankommen dürfen oder ankommen, wenn man weiß, dass oder erlebt hat, dass egal was da zum Vorschein kommt, ja, jeder kennt und damit umgehen kann.
Spätestens mit der Geburt des ersten Kindes wird es schwer, den eigenen Anforderungen ständig gerecht zu werden. Idealbilder beeinflussen diese Anforderungen in einem hohen Ausmaß. Bilder, denen wir gar nicht entsprechen können, so der Psychologe Harald Wernick.
Ich glaube, dass die Erwartungshaltungen oft zu hoch sind. Wir sehen das typischerweise immer bei den klassischen Festen in Österreich, Ostern, Weihnachten, Urlaubssituationen, nicht? Also wo einfach die Ansprüche, die Erwartungen einfach zu hoch gesteckt sind, die sich fast notgedrungenermaßen, zumindest in dem Ausmaß, nicht erfüllen können, nicht? Und wo man dann vielleicht bitter enttäuscht ist, wenn der Traumurlaub, auf den man jetzt das ganze Jahr gewartet hat, nicht so toll verläuft und vielleicht gerade da gestritten wird, weil man zum ersten Mal seit Langem wieder dazukommt, sich zu unterhalten, einander zuzuhören, Themen auszudiskutieren vielleicht oder anzudiskutieren zumindest, die vielleicht auf die lange Bank geschoben worden sind und wo man jetzt draufkommt, dass es vielleicht hier Dissens gibt und unterschiedliche Meinungen, also mit einem Wort, wo die Erwartungshaltung oft eine viel zu hohe ist, wo einfach dann die Täuschung mehr oder weniger vorprogrammiert ist.
Urlaube, Feiertage oder einfach nur Herausforderungen im Alltag. Hochgesteckte Ziele, an denen wir im familiären Miteinander immer wieder scheitern können. Dass es in der Familie nicht immer glatt läuft, wollen selbst jüngere Menschen nicht immer gleich zugeben, so der Familientherapeut Robert Koch. Neben seiner Arbeit in der Praxis ist er noch Lehrtherapeut an der Sigmund-Freud-Universität in Wien.
Und wenn ich mit jungen Studentinnen arbeite, die sagen eh alles super, wir haben überhaupt keine Probleme 2021 und wir starten im Herbst, zum Beispiel im Wintersemester, und ich sage, Weihnachten kommt bald, wie ist es denn zu Weihnachten? Und dann haben wir schon mal die ersten Themen, weil viele sagen, na, eigentlich würde ich gerne mit dem Freund und die Eltern sagen, Weihnachten oder Ostern ist die Familie zusammen, aber wie lange sagt man das? Dann haben die jungen Leute irgendwann später eigene Kinder und fahren dann noch immer zu den Eltern und es geht oft 100 Jahre und erzeugt bei vielen eine große Unzufriedenheit und das gibt es ja auch immer wieder, weil zu Weihnachten gibt es sehr viele Konflikte und gibt viele Anmeldungen um die Weihnachtszeit, kurz vor der Weihnachtszeit, weil diese Erwartungshaltung so stark ist.
Innerfamiliäre Konflikte sind auch in den Augen der Familientherapeutin Christine Badelt ein großes Tabuthema. Innerhalb des Familiensystems kommen viele Schichten an Emotionen und Verhaltensmustern zusammen, die festlegen, wie wir zu sein haben.
Jeder in der Familie hat ja mehrere Rollen. Also es ist ja nicht nur so, dass ich zum Beispiel Mutter bin, sondern ich bin ja auch Frau. Ich bin ja auch in einer Gesellschaft eine Person außerhalb der Familie. Ich bin auch Partnerin, ich bin auch Geliebte, ich bin Freundin. Und das sind so diese Themen, die dann ganz stark auch in der Familie natürlich hin und wieder auch Konflikte bereiten, ja? Weil man da so zwischen den verschiedenen Ebenen hin und her wandelt, ja? Manchmal bewusst und manchmal unbewusst, ja? Und wenn das alle im Familiensystem machen und haben, dann ergeben sich natürlich Dynamiken, ja? Und viele davon sind auch sehr positiv. Also ich empfinde Familie, das System Familie als extrem spannend, weil es irrsinnig viel Dynamik hat und somit oft Schwierigkeiten gibt, aber gleichzeitig auch sehr viele Chancen, gerade bei Konflikten.
Die systemische Familientherapie betrachtet den Menschen als Teil eines Systems aus unterschiedlichen Perspektiven. Der Mensch ist nicht auf sich allein gestellt, sondern lebt in einem Umfeld und das prägt ihn. Das Besondere an der systemischen Familientherapie und die größte therapeutische Ressource hierbei ist die Arbeit im Mehrpersonensetting.
Weil man kann gerade bei der Familie, wenn die kommen, passiert genau dasselbe, was zu Hause passiert. Ja, das ist ganz spannend, da muss man nicht viel tun. Ja. Da passieren die Dinge, die auch zu Hause passieren und man kriegt das als Therapeutin mit, man kriegt einen besseren Eindruck. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass man die Ressourcen und die Gefühle von den Familienmitgliedern, auch wenn es Mutter und Tochter sind zum Beispiel, gerade vor Ort übersetzen kann und helfen kann, sich quasi auszudrücken. Weil Therapie hat was mit Gefühlen zu tun, klar, aber es hat vor allem was mit der Kommunikation von Gefühlen zu tun.
Als systemische Familientherapeutin beobachtet Christine Badelt bei ihren Klientinnen einen gestiegenen Druck auf Kernfamilien.
Ich glaube, dass da viel mehr Anforderungen sind und wir haben es jetzt auch bei Corona gesehen, so diese Anforderungen, dass Eltern sind und Lehrer sind und Pädagoginnen sind und gleichzeitig auch noch Partner sind. Also da ist einfach ganz viel, was einwirkt, ja, in Familienstrukturen und ich glaube schon, dass das schwieriger geworden ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten.
Für die Therapeutin Christine Badelt ist es ein Zeichen von Mut, wenn Familien sich Hilfe suchen und eingestehen, dass sie ihren Ansprüchen nicht gerecht werden. Denn das Gefühl des Scheiterns oder die Angst davor kann sich bedrohlich anfühlen. Scheitern. Ein Gefühl, mit dem sich Familien in Trennungsphasen oder Phasen der Neuorientierung unweigerlich auseinandersetzen müssen. Weiß auch Fitore.
Mein Zielbild von einer Familie, einer klassischen Familie, ist gescheitert. Ja. So habe ich es ja auch empfunden, ja. So habe ich es gespürt, weil ich komme aus einer Familie, die halt, da wurde viel gestritten, aber man hat sich nicht getrennt. Ja.
Fitore ist Single und Mutter eines 7-jährigen Buben. Vom Kindsvater ist sie getrennt.
Ich bin eine Familie, ich und mein Sohn.
Ihr Sohn ist viel bei seinem Vater und das Verhältnis zu ihrem Ex-Mann mittlerweile ein gutes. Nur weil man sich als Liebespaar trennt, heißt das schließlich nicht, dass das Kind einen Elternteil verlieren müsse. Fitore kommt aus einer Großfamilie. Ein ziemlicher Kontrast zu ihrem Leben als Singlemutter. Geboren wurde die Albanerin im Kosovo, im damaligen Jugoslawien unter Tito.
Die Albaner zu diesem Zeitpunkt hatten Großfamilien. Das hat sich ja inzwischen jetzt bei meinen Cousinen auch geändert. Ja, das sind auch 2 Kinder jetzt so das Idealmaß. Aber zu dem Zeitpunkt, ja, Großfamilien. Meine Mutter und mein Vater kommen beide aus Familien mit jeweils 6, 7 Geschwistern. Ich selbst bin 1 von 4 Kindern, ja. Ich bin am Dorf aufgewachsen, da war der Onkel da, da war die Oma da, da waren die Tanten da, da war die Dorfgemeinschaft da. Es war eigentlich riesig, ja. ich muss dann immer dran denken, es braucht ein ganzes Dorf, um Kinder zu erziehen. Diese Dorfstruktur gab es und immer auch eine Ansprechperson. Ja.
Hatte die Mutter keine Zeit, lief Vittore zur Großmutter. War die auch beschäftigt, gab es im Dorf eine andere Tante, einen Onkel oder Cousinen. Als Erwachsene weiß sie heute, dass das Zusammenleben im Dorf für ihre Eltern und Großeltern nicht immer nur positive Seiten hatte. Man wurde ständig beobachtet oder hatte das Gefühl, es zu werden. Ihre vielen Familienmitglieder geben Vittore heute das Gefühl, aufgehoben zu sein. Ihre Geschwister bezeichnet sie als
eine Ansammlung von Individualisten mit einer Superpower, ja, mit einem großen Herz, mit großer Liebe, aber auch eben absolut für mich auch nach wie vor ein Ort von, na, es ist immer jemand da mit einem offenen Ohr, ja.
Durch die Trennung von ihrem Ex-Mann und dadurch, dass ihr Sohn viel Zeit bei ihm verbringt, entstand viel Raum. Raum, der erst gefüllt werden musste. Und das Gefühl des Scheiterns verabschiedete sich nur langsam. Ihre Trennung, so Vittore, bot ihr allerdings die Möglichkeit für Neuorientierung, als Einzelperson, aber auch was ihre familiären Werte betraf.
Ich bin auf jeden Fall dann für mich irgendwann mal dazugekommen zu sagen, ich bewerte das jetzt nicht, ja, weil das Leben hat so viele Auf und Abs und so viele Brüche und wählt so viele Wege, die man vielleicht vorher für sich nicht ausgesucht hat. Und dann ist eine neue Konstellation da, ja. Und dann kann ich entscheiden, wie ich mich dazu verhalte, ja. Ich kann natürlich sagen, boah, jetzt ist mal was weggenommen worden oder es ist was weggefallen. Oder ich kann sagen, okay, es ist so, wie es ist. Wofür ist das jetzt eine Möglichkeit oder auch eine Chance, ja. Also so ein Zugang hat mir persönlich geholfen.